Feuer und Flamme. Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi.
Einen schönen Sonntagmorgen, Südtirol. Herzlich willkommen hier am Südtirol 1 Frühstückstisch zum letzten Sonntagsfrühstück im Jänner. Und das verbringen wir heute mit Michi Gerg, einst eine der besten deutschen Skirennläuferinnen. Ein Jahrzehnt lang hat sie Weltcupsiege gefeiert, WM-Bronze geholt unter anderem. Und schon damals steht sie recht nachdenklich diesem ganzen schnellen Skizirkus gegenübergestanden. Eine Krebserkrankung hat ihr dann endgültig vor Augen geführt, was wirklich wichtig ist im Leben. Heute liebt sie ihren Sohn Matthias natürlich, ihre Skischule, das Golfen, die Ruhe und einen neuen Mann. Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen auf Südtirol 1, Michi Gerg.
Hallo, grüße.
In Südtirol hier zu sein, das ist für eine Bayerin ja schon fast wie ein Heimspiel, oder?
Ich denke schon, also Bayern, Tirol, Südtirol gehört ja doch irgendwie zusammen und da fühlt man sich überall wohl.
Ein Frühstücksratscher bis 12 Uhr heute, auf den ich mich sehr freue, zu Südtirols beste Musikmix für einen anständig guten Sonntag. In Brixen sind wir heute hier zu diesem Südtirol 1 Sonntagsfrühstück Feuer und Flamme mit der ehemaligen Skirennläuferin und Weltcupsiegerin Michaela Gerg aus Langries. Seit 20 Jahren ist sie ja nicht mehr aktiv im Renngeschäft. Sie führt aber inzwischen eine Skischule mit ganz viel Liebe und sie genießt das Leben. Sie genießen Südtirol sehr auf Urlaub. Brixen diesmal zum International Mountain Summit. Im vergangenen Oktober waren sie auch schon hier als Motivatorin im Vortragsprogramm. Brixen kannten sie vorher noch nicht so gut, gell, haben sie gesagt.
Klar habe ich es mir angeschaut kurz, aber meistens war es Durchreise Richtung Skigebiet, irgendwo nach Brunnekinter oder einfach Richtung Gardasee oder Bozen.
Mhm. Und Bozen, wenn Sie sagen Bozen oder Meran, kennen Sie, glaube ich, auch. Ja, was machen Sie da dann? Was haben Sie da gemacht?
Es ist eigentlich eine Verbindung schon von Kind an. Meine Eltern, wir haben immer nur, also nur, wir haben Urlaub in Südtirol gemacht. Immer einmal im Jahr 14 Tage und dann sind wir von Bergbauer zu Bergbauer gewandert und haben uns da halt eine Brotzeit gegönnt und dann zum nächsten und dann einen Schoppen Wein. Also meine Eltern, ich natürlich nicht. Ich habe immer den Spumer Wein getrunken. So war meine Beziehung zu Südtirol.
Was sind sonst so Bilder, die Ihnen geblieben sind aus Südtirol, jetzt aus dieser Zeit vielleicht?
Ja, eben diese Weinbauern, diese kleinen Weinbauern, wo man einfach hingeht, wo die total gastfreundlich sind, wo man immer willkommen ist, wo man ein bisschen Einblick auch in kriegt, wie die Menschen da leben, wie das funktioniert. Bei der Weinlese haben wir geholfen damals.
Ja, ehrlich.
Mhm.
Ja.
Das war richtig spannend, weil gut, Bayern ist zwar auch schön, aber Weinberge gibt es jetzt bei uns. Mhm. In Südbayern auf jeden Fall nicht.
Mhm. Durch Ihren Lebensgefährten, den Achim, haben Sie so ein bisschen den Wein und Lust auf Wein mehr entdeckt, weil wir haben vorhin kurz uns mit ihm unterhalten und er hat gesagt, der ist sehr weininteressiert. Hat Sie das ein bisschen angesteckt jetzt oder hatten Sie das immer schon?
Nein, den Wein, ich habe zwar immer ganz gern mal ein Glas Wein so zum Essen getrunken, aber jetzt so diese Begeisterung für den Wein habe ich erst durch ihn jetzt so bekommen. Auch klar, du kriegst mehr Einblick, wie das funktioniert, welche Trauben, was für ein Wein, welche Anbaugebiete und so. Kennt sich da wirklich gut aus und das ist schon ein spannendes und auch leckeres Thema.
In Cortina, da haben Sie ja den vielleicht wichtigsten Sieg Ihrer sportlichen Karriere als Skirennläuferin gefeiert, werden wir im Laufe des Vormittags natürlich auch noch sprechen darüber mit Michaela Gerg heute in Feuer und Flamme auf Südtirol 1. Gut 25 Jahre zurück liegen Ihre besten Jahre als Skirennläuferin, damals eine der besten Deutschlands, Michi Gerg aus Langries, heute unser Gast in Feuer und Flamme, dem Südtirol 1 Sonntagsfrühstück, in dem wir Ihnen Woche für Woche sehr gerne und richtig hautnah 2 Stunden lang prominente Menschen aus Südtirol und im Ausland vorstellen. Auch gerne Menschen, deren Namen wir irgendwo noch im Kopf haben, vielleicht aus Ihren aktiven Sportlerzeiten, die wir dann aber völlig aus den Augen verloren haben und zu denen es auch ganz spannend ist zu erfahren, welchen Weg Sie dann zurückgelegt haben. Michaela, Sie sind im November geboren, sind inzwischen 51 und haben damals als 2-Jährige das Skifahren gelernt.
Stimmt, aber das kam nicht durch den Ehrgeiz meiner Mutter oder meinen Eltern, sondern weil mein Opa hat den ersten Skilift im Skigebiet gebaut oder da am Ort. Und mein Papa hat, der ist Maurer im Sommer gewesen und im Winter hat er halt keine Arbeit gehabt und ist dann immer am Skilift bei seinem Bruder gewesen. Und logischerweise habe ich den Papa besucht und dadurch bin ich statt Schlittenfahren eher schon immer ein bisschen auf Ski rumgestiefelt.
Wie waren Sie als Kind? Ich glaube, eher ein stilles Kind.
Ich war eher zurückhaltend, eher schüchtern, möchte ich sagen. Habe eher so alles ein bisschen mit mir selber ausgemacht als mit anderen.
Und diesen Wechsel dann, also ich glaube, mit 10, da haben Sie das erste internationale Skirennen bestritten. Jedes damals fast gewonnen. Sie waren sehr gut schon von Anfang an. Wie sehen Sie den Weg zur Profirennläuferin jetzt? Die Freuden und die Belastung im Nachhinein?
Also für mich als Kind war das ja alles ganz easy. Da hatte ich großes Talent und als kleines Kind vielleicht ein paar Probleme, weil ich eher ein pummeliges Kind war. Da haben mich immer alle ausgelacht, so beim Konditionstraining, im Skiclub-Training so. Aber beim Skifahren war das anders. Da war ich einfach die Erste und da habe ich gewusst, da bin ich gut. Und daraus habe ich meine Motivation auch geschöpft. Und habe schon bald die Ziele oder das Ziel meiner Mutter, bei Olympia dabei zu sein, übernommen und habe mich angestrengt, habe mir gedacht, irgendwie schaffe ich das schon. Und das hat mich dann auch immer wieder überwinden lassen, wenn mich die anderen ausgelacht haben. Das war mir dann egal. Und so ist das auch sukzessive durch meine Erfolge, Jahr für Jahr, bin ich eine Stufe höher gerückt. Und mit 10 war ich bayerische Schülermeisterin, deutsche Schülermeisterin, dann später Europaschülermeisterin. Das war ja dann am Monte Bondone da, Trento.
Genau.
Erinnere ich mich noch an den Lorbeerkranz, mit dem ich dann durch Trento gehen musste, so habe ich das gefühlt, weil der unglaublich gestachelt hat hinten im Nacken.
Da gibt es Bilder von Ihnen, wo Sie nicht wirklich glücklich reinschauen.
Ja, das war mir, und ich wollte ja die Öffentlichkeit nicht. Ich bin gern Ski gefahren und das war es dann auch. So, und mit 15 war ich dann eben in der Nationalmannschaft. Das war ich sehr, sehr jung und unreif und sehr, sehr früh dann in der großen, weiten Welt.
Es schwingt immer so ein bisschen auch Wehmut mit, also so ein bisschen dieses Bewusstsein, dass das nicht nur eine leichte Zeit war. Was war das Schwerste jetzt im Nachhinein? So?
Also damals, kann ich leider anknüpfen, mit 15 war ich dann schon in der Nationalmannschaft und ich hatte ja keine Ahnung von irgendwas. Ich bin wohlbehütet aufgewachsen und dann war ich in der großen, weiten Welt, war gleich auch sehr erfolgreich bei den ersten Rennen und wurde in den Himmel gelobt als zukünftige Rosi Mittermeier, Olympiasiegerin. Und irgendwie glaubst du das als junger Mensch ja dann selbst. Und jeder klopft da auf die Schulter. Und dann im nächsten Jahr, ich habe natürlich dann nicht mehr ganz so viel trainiert, habe mich verlocken lassen von den schönen Dingen, die einem da so geboten werden.
Ja, haben Sie.
Ja, dann bist halt Interview da und Fernsehen da und Sponsoreinladung hier. Und dann habe ich schon das eine oder andere Training mal so sausen lassen. Und die Quittung kam dann gleich im nächsten Jahr, da war ich dann statt 20. wie im ersten Weltcup-Jahr dann einfach 40. Und das für mich damals Schwierige zu verstehen war dann, dass die Menschen mich, die da so in diesem Weltcup geschehen waren, einfach nimmer, die haben mich nimmer registriert. Ich war Luft. Menschen, die mir vorher immer auf die Schulter klopft haben, und Michi, Mensch, super und toll, und die kannten mich nicht mal mehr. Ich stand da unten im Zielraum total alleine im Grunde. Das war so die erste bittere Erkenntnis im Leben, wo ich feststellen musste, dass ich im Sport, im Leistungssport einfach nur als Nummer zähle. Und nur wenn ich erfolgreich bin, dann bin ich denen auch was wert. Aber du wirst da nicht als Mensch gesehen.
Mhm. Glauben Sie, das ist heute noch so? Ja.
Ja, heute noch extremer wie früher. Habe ich festgestellt, auch so, je mehr finanzielle Möglichkeiten drinstecken, je mehr man verdienen kann, desto unpersönlicher wird es einfach. Es ist auch eine Maschinerie. Dessen muss man sich bewusst sein, aber ich war darauf nicht vorbereitet.
Das Schönste für Sie an dieser aktiven Zeit?
Das Schönste sind natürlich die Erfolge und auch die menschlichen Begegnungen, so auch international mit Rennläuferinnen. Klar, der schönste Sieg war für mich Cortina damals, weil ich an der gleichen Strecke gestürzt bin und dann dort wieder gewinnen durfte. Das war so, den inneren Schweinehund besiegen, sich selbst beweisen, dass man das kann.
Das war überhaupt eine sehr wichtige Zeit, von der sprechen wir vielleicht nachher noch ein bisschen ausführlicher. Die Weltcup-Siegerin Michaela Gerg heute in Feuer und Flamme. 20 Jahre her ist es mit heuer, dass sie ihre aktive Skikarriere beendet hat. Inzwischen betreibt sie eine Skischule in Lenggries, in ihrer Heimat in Bayern. Ja, und mit der ehemaligen Skirennläuferin Michaela Gerg heute, seit 1996 nicht mehr aktiv im Rennzirkus. Das ist inzwischen eine ganz besondere Skischule, die Sie in Lenggries betreiben, die auch einen besonderen Schwerpunkt hat, so ein bisschen.
Es ist einmal eine besondere, weil es meine ist, natürlich. Und natürlich ist unser Skigebiet generell für Kinder geeignet. Es ist ein kleines Skigebiet, da kommen großteils viele Münchner hin, die mit ihren Kindern den Kindern hier das Skifahren dann beibringen wollen.
Und es gibt auch die Initiative, dass Sie dort ein bisschen benachteiligte Kinder fördern.
Klar, das ist aus dem Skischulbetrieb natürlich dann entstanden. Wir haben viele Schulen, viele Kindergärten, die dort Skikurse machen, weil es einfach nahe an der Stadt ist, das Einzugsgebiet ist. Und da waren immer Kinder dabei, die nicht mitfahren konnten. Die Lehrkräfte haben dann am Ende oft gesagt, na, dann kommen wir gleich gar nicht, weil wir wollen nicht das soziale Gefüge da sprengen in der Schule. Und dann habe ich immer die paar, fünf, sechs Kinder einfach eingeladen. Habe gesagt, dann sollen sie halt mitkommen. Nur bist du da halt finanziell einfach eingeschränkt. Und wir hatten dann die Idee, komm, machen wir eine Stiftung. Mhm. Ich wusste damals zwar nicht, wie das geht, aber ich bin ja immer so, dass ich sage, okay, wenn es sich gut anfühlt, mache ich es halt.
Ja, ist gut.
Und dann haben wir eben die Stiftung aus dem Grund raus gegründet, um allen Kindern die Möglichkeit zu schaffen, den Wintersport, den Schnee zu fühlen, einfach das mal erleben zu dürfen. Ich habe das bis dahin auch gar nicht realisiert, wie viele Kinder das es überhaupt gibt, die noch nie wirklich im Schnee waren, da Purzelbaum im Schnee, im Tiefschnee machen dürfen. Und so ist das wirklich eine ganz tolle Geschichte.
Dieses Austoben, Schnee, frische Luft, das brauchen
ja,
Kinder.
Ja, sich ausprobieren, mal was Neues lernen, aber Skifahren. Ich meine, es gibt viele, die natürlich von den finanziellen Mitteln sich das lange Zeit nicht leisten können werden. Aber einfach mal sagen, Mensch, ich habe das jetzt mal ausprobiert und ich kann das lernen. Es gibt ja viele Side-Effekte dann dadurch. Ein Kind hat dann auf einmal gute Noten geschrieben.
Ja.
Nur durch einen Tag Skifahren. Da haben wir die gefragt, ja warum? Ja, wenn ich doch Skifahren an einem Tag lernen kann, dann kann ich doch alles, dann kann ich das doch auch lernen. Das sind halt tolle Erlebnisse, die mich dann wieder motivieren, rumzurennen im Sommer und Geld einzusammeln.
Ja, klar. Was brauchen Kinder sonst? Was ist Ihre Erfahrung, auch als Mutter?
Kinder brauchen einfach die Möglichkeit, oder nicht Möglichkeit, die müssen gehört werden. Einfach Zeit. Das ist, glaube ich, das Schönste, was man den Kindern schenken kann. Wenn du denen alles bietest und hier hinschickst und dahin und nenne da, ich glaube, das ist nicht was, das, was Kinder brauchen. Die brauchen Sicherheit, zu wissen, dass jemand da ist und dann aber auch eben die Zügel locker lässt.
Ihr Sohn, der ist eher der Fußballer, glaube ich, gell?
Ja, er ist Ski gefahren, glaube ich, wegen uns. Also wir haben ihn nicht gezwungen, klar, habe ich im Skifahren gelernt. Aber ist dann auch Rennen, Fissrennen sogar gefahren und hat dann festgestellt, dass ihm das einfach nicht so viel Spaß macht. Also immer morgens aufstehen um 6 und immer kalt und immer im Winter. Und das war nicht so seins. Und ich habe immer gesagt zu ihm, du musst in deinem Leben das machen, wo du, wenn du jeden Tag aufstehst und sagst, geil, dass ich das machen darf, dann ist das Richtige. Dann hat er gesagt, ja Mama, da muss ich aber Fußballer werden. Dann hatte ich meinen Salat, da war er ja schon 17.
Und wie ist er jetzt? Also macht er das hauptberuflich? Nein.
Ja,
bei den Löwen ist er, glaube ich.
Er war bei den Löwen, bei den 60ern in München. Mhm. Das hat da aber nicht funktioniert. Die haben ihn nicht weiter übernommen und jetzt ist er in Österreich in der zweiten Liga, spielt bei Swarovski Wattens Tirol.
Mhm. Und ist glücklich.
Also da brauchst du dich jetzt nicht kümmern. Der macht alles, der erledigt alles selber und macht seine Schule auch in Kitzbühel noch fertig. Das funktioniert ganz gut. Und das ist das Wichtigste, denke ich mal, dass ein Mensch glücklich ist mit dem, was er macht und dass er auch ausprobieren darf.
Feuer und Flamme, Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi.
In den Brixen sitzen wir heute zu einem guten Cappuccino, zu Topfentascheln und Rühreiern mit Tomaten und Käse, mit der Motivationstrainerin, Skischulbetreiberin, mit der ehemaligen Weltcupsiegerin Michi Gerg. Einen ganz feinen Sonntag wünschen wir Ihnen beide gemeinsam und vielleicht auch Mahlzeit beim Brunchen, wenn Sie dort gerade noch sitzen. Ihr Leben als Hochleistungssportlerin, das war ja sehr lange geprägt von Verzicht, von Disziplin, von eiserner Härte. Wie gut lassen Sie sich's heute gehen? Was essen Sie heute am liebsten zum Frühstück daheim? Hier sind es die Eier, jetzt sehe ich.
Querbeet. Das ist das, was ich nicht mehr will, ist mich kasteien und irgendwas essen müssen, so wie früher. Das sagst nur noch Kohlehydrate und nur noch das. Ich esse querbeet alles und versuche mich in mich reinzufühlen, was mir gut tut und was nicht.
Was steht da dann bei Ihnen daheim am Frühstückstisch?
Ein Brot mit einer gescheiten Salami, am besten aus Italien.
Mhm. Also es ist ein salzig Frühstück.
Ja, eher so Süßes, eher weniger, aber gern Brot und Wurst und Käse und Paprika, Gurken dazu.
Gut.
Solche Sachen.
Das Hartsein zu sich selbst im Lauf Ihrer aktiven Jahre, das war schon was von dem, was Ihnen geblieben ist, so dieser Gedanke ein bisschen, oder?
Ja, da kämpfe ich immer noch mit mir so, weil es ist ja einerseits gut, wenn man hart ist zu sich selber, kann man ja doch viele Krisen auch besser überwinden, aber zu hart ist natürlich auch nichts, weil manchmal kann man sich auch eingestehen, dass es einem nicht gut geht oder dass man jetzt dass es einfach nicht okay ist oder dass man mal lieber faul ist, kann man sich ja auch eingestehen.
Ja, dass was wehtut.
Dass man zu dem halt steht oder das anderen mitteilt. Ich bin dann immer so, dass ich das mit mir selber ausmache.
Ein bisschen verändert, glaube ich, haben Sie sich, gell?
Ja, ich habe mich seit dann von meiner Krankheit weg eigentlich einfach verändert. Mhm.
Thema Krankheit, wie eine Krebserkrankung, Sie da mit 31, glaube ich, waren Sie damals, auch mit auf einen anderen Weg gebracht hat. Das werden wir vor 11 auch noch besprechen, heute hier am Vormittag mit Michaela Gerg. Vorher würde ich Ihnen aber sehr gerne eine musikalische Freude hier auf Südtirol 1 machen.
Schön.
Was hören Sie denn gerne? Welche Musik?
Ich höre gerne Supertramp.
Sehr, sehr gerne. Den Logical Song vielleicht?
Ja,
oder
gibt's genau. Irgendwas Logical anderes, Song ist cool. Dreamer könnte auch sein.
Ja, gerne. Machen wir sehr, sehr gerne. Und damit läuten wir die nächste halbe Stunde ein hier. Und über die ehemalige Skirennläuferin Michi Gerg freuen wir uns heute hier im Frühstücksratscher. Sie war 31 Jahre jung. Da hat sie die Diagnose Krebs bekommen damals. Michaela, ihre Mutter, die ist an Krebs gestorben. Das ging ganz schnell damals, innerhalb weniger Wochen. Und es war auch ein Mitgrund für ihr Karriereende damals, erinnere ich mich. Ein Krebs, den Sie auch kurz darauf bald selber bekommen haben. Warum war das kein Zufall?
Das ist, war vorher, vor dem Tod meiner Mutter, im Grunde schon festgestanden, dass es einen Gendefekt in unserer Familie gibt. Gibt es viele Onkel und Tanten meiner Mutter auch, die eben an Schilddrüsenkrebs gestorben sind. Früher hat man halt gesagt, der hat einen Kropf. Gibt es ja in Südtirol, glaube ich, auch viele.
Ja, ja. Inzwischen
ist so das Thema in Bayern, Tirol, Südtirol so ein bisschen. Ja, ja. Da hat man das nicht so ernst genommen, aber dann irgendwann war halt der Arzt, der hat halt das tiefer beleuchtet, hat festgestellt, dass es ein Gendefekt ist und hat mich angesprochen, ja, ich soll mich auch untersuchen lassen. Damals stand ich aber noch voll im Sport und habe mir gedacht, was will denn der von mir? Ich habe das irgendwo auch verdrängt, das war mir nicht wichtig. Fand ich auch nicht als bedrohlich. Erst als meine Mutter dann eben gestorben ist, hat mich der gleiche Arzt dann nochmal angesprochen und hat gemeint, Mensch, Sie sollten sich dringend auch untersuchen lassen, weil eben das Gendefekt, und wenn Sie den Gendefekt haben, dann ist es sehr aggressiv und natürlich, wie man weiß, je früher, desto besser, dass es erkannt wird, desto mehr Chancen hat man. Ich hatte damals dann meinen Sohn, der war ein halbes Jahr alt. Da haben wir gedacht, was will der von mir? Ich meine, die tolle Schwangerschaft, wirklich cool, einen gesunden Jungen zur Welt gebracht. Hab doch nichts. Ja. Dann ist mir aber irgendwie doch, wie man in Bayern sagt, der Arsch auf Glatteis gegangen.
Ja, das versteht man hier in Südtirol auch. Grundeis, sagt man bei uns.
Ja. Grundeis. Und dann bin ich eben gegangen zur Untersuchung und dann haben die wohl schon einen bösartigen Tumor in der Schilddrüse festgestellt. Also eben den Gendefekt plus bösartigen Tumor und dann haben die gesagt, sofort OP, weil wenn das anfängt zu streuen, dann ist es bei der Schilddrüse blöd.
Und Sie hatten aber viel Glück, glaube ich, im Unglück.
Und das wurde operiert und wenn das alles untersucht worden ist, haben sie dann festgestellt, dass sich eben der Krebs schon Wege für Metastasen gebildet hätte. Und
ach schon, ich dachte, das wäre damals so lokal gewesen.
Es war lokal, aber man hat die Wege halt schon erkannt, irgendwie, dass der schon anfängt zu streuen, hat aber noch nicht, Gott sei Dank, gestreut.
Wie war die Zeit dann? Damals, Sie haben, glaube ich, keine Chemotherapie. Und
ich brauchte zum Glück keine Bestrahlung, weil die nächste Station wären die Lymphen gewesen, die wurden ja auch entfernt, nicht befallen waren. Insofern brauchte ich dann keine Chemotherapie, sondern einfach nur die jährlichen Untersuchungen, Kontrolluntersuchungen.
Inwieweit hat man da bis heute? Haben Sie da bis heute irgendwelche Beeinträchtigungen?
Ich muss eben dieses Schilddrüsenhormon, das ja viele zu sich nehmen, zum Regulieren der Schilddrüse muss ich einfach 100% nehmen, weil ich keine mehr habe. Also ich muss das Schilddrüsenhormon mit Tabletten ersetzen. Aber da kann man alles wieder machen, kann man Sport treiben. Und mein Sohn wurde ja auch operiert, weil das dann ja festgestellt wurde, dass er das auch hat, vorsorglich. Und der macht ja Leistungssport auch mit.
Ja, das ist kein Problem. Was hat Ihnen in dieser Zeit damals sonst am meisten geholfen?
In dieser Zeit waren die Berge für mich eine Hilfe. Die Berge und natürlich mein Mann damals, der an meiner Seite stand, aber ich glaube, der größte Antrieb für mich war mein Sohn. Sich vorzustellen, dass mein Sohn jetzt ohne Mutter aufwachsen muss, das war für mich unerträglich. Und das hat in mir so eine Kraft irgendwie freigesetzt, dass ich gedacht habe, ich muss einfach irgendwie wieder gesund werden.
Ihre Mutter, wir schauen in die Generation vorher, die hat Sie sehr geprägt, bestimmt auch. Was machen Sie heute anders als Mutter? Oder was war, ist das, was Ihnen aus der Zeit damals so...
Die hat mich natürlich sehr bestimmt. Also sie war eine sehr dominante Mutter, was ja nicht immer schlecht ist. Also habe es natürlich manchmal als unangenehm empfunden. Und heute mit meinem Sohn bin ich natürlich zum Teil das Gegenextrem. wo ich immer alles Mögliche durchgehen lasse, wo dann schon ja, mein Lebensgefährte oder der Papa von ihm sagt, Mensch, der braucht ja Leitplanken, du kannst dem nicht alles abnehmen und ermöglichen. Also das stimmt ja auch.
Das ist Michaela Gerg heute im ganz privaten und gemütlichen Sonntagsratschau auf Südtirol 1 in Feuer und Flamme.
Feuer und Flamme, Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi.
Zwei Frühstücksstunden mit einer der besten deutschen Skirennläuferinnen der 80er Jahre sind es heute, die wir hier verbringen. Michaela Gerg aus Lenggries, Bayern, besucht uns heute hier in Brixen. Zu aktiven Skizeiten war sie als Wünschelroutengängerin unter den Rennläuferinnen bekannt. Wenn das Bett nicht richtig gestanden hat im Hotel vor den Rennen, dann hat sie es dem Wohlgefühl zuliebe schon auch einmal verschoben. Ihr Hauch zur Esoterik ist ihr so ein bisschen geblieben im Bereich Feng Shui. Da kennt sie sich auch echt gut aus zum Beispiel. Vergangene Stunde hat sie uns vor allem eine Erkenntnis mitgebracht, die wir ziemlich häufig von Menschen hören, die eine schwere Krankheit wie den Krebs besiegt haben, dass sie dieser schweren Zeit sehr viel verdankt und Pause machen meistens ein gutes Rezept ist. Das ist nur eins der Themen, über die wir gleich noch tiefer und weiter sprechen werden in unserer zweiten gemeinsamen Stunde zu Südtirols beste Musikmix. Ein ganz schönes Wochenende, Südtirol. Eine Krankheit lehrt uns etwas. Sie ist kein Zufall. Diese Meinung vertritt auch die ehemalige Ski-Weltcup-Siegerin Michi Gerg, unser Gast in Feuer und Flamme hier im Südtirol 1 Sonntagsfrühstück heute. Die Lektion, die Ihnen Ihr Krebs vor 20 Jahren damals erteilt hat, welche ist das?
Dass man doch immer wieder auf sich hören sollte und dann in seinen Körper reinhören sollte. Ich meine, dieses Hartwerden oder Hartsein, was ich mitgekriegt habe von meiner Mutter, ist natürlich gut, weil man viel erreichen kann, aber es geht auch vieles kaputt, eben wenn man nicht stehen bleibt und mal innehält, wenn man nicht auf sich selbst hört. Heute weiß ich, ich muss ab und zu Pause machen, mal wenigstens einen halben Tag irgendwo zur Ruhe kommen, ohne äußeren Einfluss, ohne Handy, ohne irgendwelche Menschen um mich, um zu spüren, wie geht's mir eigentlich. Und das habe ich früher einfach gar nicht gemacht. Ich bin Rennen gefahren, bin gestürzt, war verletzt, Krankenhaus raus, zack, weiter. Ich habe überhaupt nicht überlegt, warum und wieso oder ob ich was anders machen könnte. Da gab es irgendwie keine Learnings, erst später dann.
Ich kann mich erinnern, Sie hatten irgendwann mal auch irgendeine Nervenentzündung, was war das, irgendeine Gesichtslähmung?
Genau, das war ja auch dann so ein Thema. Ich habe halt immer weiter und immer Gas gegeben und es muss weitergehen und dann habe ich irgendwann Gesichtslähmung bekommen. Dann natürlich war ich in München in der Klinik, die haben alles durchgecheckt und Ärzte sind ja manchmal sehr unverblümt. Ich sage, Frau Gerg, es kann jetzt ein Gehirntumor sein, das können jetzt die Nerven sein oder einfach ein Virus, aber das wissen wir nicht. Dann als ich gefragt habe, ja, geht das wieder weg? Ja, das wissen wir auch nicht, vielleicht bleibt das so. Sage ich, okay. Aber so, wenn du das so in den Kopf geschmissen kriegst, ja, schluckst du schon erstmal.
Wie alt waren Sie damals?
27 oder so. Aber das war natürlich ein Zeichen meines Körpers, mal Pause zu machen, einmal zu überlegen, zu reflektieren, was mache ich eigentlich. Damals hatte ich ja dann viel Ärger schon mit dem Skiverband, habe mich ja von meinem Mann dann beim Training dabei gehabt, das wurde ja vom Verband nicht so akzeptiert und wir hatten permanent eigentlich schon gegen den Verband zu kämpfen, zusätzlich zu dem Druck und Stress, den man eh schon im Leistungssport hat.
Das Thema Tod, wie sehr haben Sie das an sich drangelassen in dieser schwersten Zeit damals?
Das ist natürlich ein Thema und für mich war Krebs gleichbedeutend mit Tod irgendwie.
Ich glaube, es ist bei vielen so.
Also ja, ohne es zu wissen, wie schwerwiegend die Krankheit ist. Aber für mich war einfach die Diagnose Krebs, Tod. Und habe mir dann, magst du natürlich, intensivere Gedanken. Und ich glaube, wenn ich jetzt kein Kind gehabt hätte, wäre das für mich auch gar nicht so schlimm gewesen, zu sterben oder zu gehen, weil ich habe ja ein erfülltes Leben gehabt bis dahin und habe alles so gelebt, wie ich mir das gewünscht habe und dann habe ich mir gedacht, gut, wenn es das sein soll, dann ist es halt so. Aber einfach durch meinen Sohn war das dann schon eine andere Dimension, wo ich mir gesagt habe, nein, Tod, das passt jetzt nicht in mein Leben.
Wenn Sie jetzt sagen, wenn es so sein soll, dann soll es so sein, woran glauben Sie?
Ich glaube, dass es einfach eine höhere Kraft gibt und dass das uns auch irgendwo aufgesetzt ist, wann wir gehen, zu gehen haben. egal was wir machen.
Cortina ist ein Ort, mit dem sie sehr viel Schönes verbinden. Ex-Skiers Michaela Gerg auch dazu, nach diesem Südtirol 1-Hit hier in Feuer und Flamme. Wir blättern im Album der Erfolge, aber nicht nur. In Feuer und Flamme, dem Südtirol 1 Sonntagsfrühstück heute zum Café mit einer der besten Skirennläuferinnen Deutschlands damals, mit Michi Gerg. Michi 1985, erster Weltcupsieg, dann noch 2 Siege und dann 5 Jahre lang nichts. Das war eine schwierige Zeit. Warum damals? Also wir in Südtirol haben das vielleicht nicht so ganz mitbekommen, wie alle in Bayern.
Diese Zeit jetzt damit, ja, da bin ich natürlich schon viele Jahre im Leistungssport gewesen und bekam dann auch junge Trainer an die Seite, mit denen ich halt nicht so gut klarkam. Ich wusste ja selber viel vom Sport und irgendwo so ein Leistungssportler on top weiß im Grunde schon selber, was er trainieren muss oft. Ja, da braucht es eigentlich oft nur einen Trainer, der die Bedingungen, die Rahmenbedingungen schafft. Ja. Und für mich war es eben damals wichtig, ich habe da meinen damaligen Mann dann schon kennengelernt, ich wollte einfach auch nicht mehr so lange in der Weltgeschichte rumfahren, ohne meinen Partner. Mhm. Und ich wollte ihn dabei haben und das wurde eben vom Skiverband dann nicht akzeptiert. Und dann haben die gesagt, entweder du, also ich wollte mit meinem Mann halt manchmal trainieren und wollte mich da separieren vom Team, wollte auch nicht mehr ganz so viel trainieren, weil ich eben schon die eine oder andere Verletzung hatte. Ich konnte gar nicht mehr das ganze Programm machen und die Antwort war eben nur, die ich da bekam, entweder du trainierst alles mit uns oder nichts mehr. Und Sturkopf, wie ich dann doch bin, habe ich gesagt, okay, dann mit euch nicht mehr. Dann höre ich entweder auf, was die Konsequenz gewesen wäre, oder ich finde einen anderen Weg. Dann habe ich mir überlegt, für andere Nationen zu starten, was aber äußerst kompliziert war, weil ich im Vorfeld ja schon für andere, für Deutschland international bei Olympischen Spielen dabei war.
Ah, dann wird das schwieriger.
Dann darf man das wieder nicht und dann verlierst du diese FIS-Punkte, musst wieder ganz hinten anfangen und ich wollte ja eigentlich auch nicht mehr so lange fahren. 3-4 Jahre, da hätte sich das alles nicht mehr rentiert. Und dann habe ich eben einen Sponsor gefunden, der gesagt hat, okay, Michi, ich unterstütze dich, ich finanziere dein Training, weil ich habe ja vom Verband dann kein Geld mehr gekriegt fürs Training. Der hat also Trainer und Trainingskosten alles übernommen und ich habe mich dann alleine eben vorbereitet, musste Qualifikationsläufe fahren, um wieder dann fürs deutsche Team starten zu dürfen, das war ja kein Problem.
Dieser Sieg dann, wir haben vorhin kurz gesprochen, 1995, die Weltcup-Abfahrt in Cortina, der größte persönliche Triumph Ihrer Karriere. Was kommt da an Bildern vor allem ins Gedächtnis zurück?
Das, diese Anzeigentafel, wenn der Einser aufleuchtet, wo man es gar nicht so richtig erwartet. Und in dem Fall waren es natürlich schon auch Bilder, ja, der Genugtuung, wenn du den Trainern dann, die dich vorher moppen und halt nicht unterstützen und über dich nur lachen, an denen dann ins Gesicht schaust und... Ich habe mir immer mehr, ich habe ja nichts gesagt, aber ich denke mir dann meinen Teil immer.
Okay, ist sehr gut zu verstehen aus der Entfernung. Das Karriereende dann im Jahr drauf, wie haben Sie das erlebt? War das eher schlimm oder eher erleichternd für Sie?
Nein, das war dann eine Erleichterung. Ich war ja 15 Jahre im Ski-Weltcup, was schon keine einfache Zeit ist mit all den Höhen und Tiefen. Und es war die Motivation auch nicht mehr so da, jetzt im Training immer alles zu geben und schon... 15. oder 20. Mal auf dem Söldner Gletscher in meinem Herbst auffahren oder nach Hintertux. Und das war, ich war einfach müde, dem ganzen Ablauf zu folgen. Und auch war ich nicht mehr ganz wirklich bereit, immer 100% zu geben durch die Verletzungen.
Ja, klar.
Und es war natürlich auch Zeit für einen neuen Abschnitt im Leben.
Der neue Abschnitt beruflich, haben Sie da dann gleich diese Skischule gegründet? Oder?
Nein, ich habe erst mal gar nichts getan, habe... Das genossen, den Tag zu leben, keinen Plan zu haben, aufzuwachen und schauen, okay, Wetter ist schön, gehst auf den Berg oder gehst Golf spielen. Aber sonst habe ich in der Zeit im Sommer jetzt über nichts gemacht, aber es kam irgendwie als Leistungssportler ist es doch so, dass man dann so ganz ohne auch nicht kann. Kam dann das Engagement von Eurosport. Ich habe dann im Winter kommentiert bei den Rennen für Eurosport. Ich wurde ja auch schwanger, mein Sohn ist ja dann relativ bald schon zur Welt gekommen. Insofern habe ich dann schon wieder Aufgabe gehabt.
Über das Trennen und das Neuanfangen, sich selbst finden und dann jemanden finden, sprechen wir weiter. Gleich mit der ehemaligen Skirennläuferin Michaela Gerg, die bis nach Südtirol viele Fans begeistert hat zu ihrer aktiven Zeit damals.
einer der bayerischen Skilieblinge der 1980er Jahre, Michi Gerg, heute hier bei mir. Nach 20 Jahren Ehe von ihrem Ehemann und Trainer Christian geschieden zu werden. Inwiefern hat sie diese Zeit damals besonders geprägt?
Das war schon ziemlich schwer, also zu verkraften, weil irgendwie habe ich geheiratet damals, wahrscheinlich auch blauäugig mit dem Glauben, das ist so für immer. Aber ich habe vergessen, dass sich die Menschen auch auf dem Weg, bis man halt älter wird oder alt ist, verändern. Und ich habe mich sehr verändert durch meine Krebserkrankung. War einfach nicht mehr diese Leistungssportlerin und dieser leistungsorientierte Mensch nach meiner Erkrankung. Ich bin einfach ein anderer Mensch geworden und mit dem kam mein Partner, glaube ich, dann am Ende auch nicht mehr zurecht.
Sie waren ja lange allein, dann mit Ihrem neuen Partner Achim. Leben Sie da inzwischen ganz zusammen? Also ist das wie...
Wir haben zwei zu Hause, eins in Kitzbühel, eins in München. Kitzbühel ist meins, München seins. Und verbringen im Grunde so ziemlich jeden Tag miteinander.
Und was ist da jetzt einfacher? Also Sie haben gesagt vorhin, man verändert sich.
Ich denke, der erste Lebenspartner, mein Mann, mit dem ich so lange verheiratet war, war so ein bisschen Abbild meiner Mutter. Der hat mir auch immer vorgegeben, was zu tun ist.
Was ist Ihnen heute in einer Beziehung wichtig?
Heute ist es im Grunde so, dass es mir das Wichtigste, dass ich so akzeptiert werde, wie ich bin. Also, dass ich so leben kann, wie mein Innerstes ist. Früher war es ja mit meinem ersten Mann so, dass ich mir im Grunde einen Partner gesucht habe, der wie meine Mutter ist, der bestimmend ist, der mir den Weg vorgibt, der mir oft mal sagt, was zu tun ist. Da habe ich mich auch immer wohlgefühlt, weil das mein gewohntes Muster war. Aber ich habe eben nach der Krankheit festgestellt, dass auch ich selber wichtig bin, dass ich doch, wenn ich reinhöre in mich, auch Wünsche habe und Gefühle habe und vielleicht mal was anders machen will. Das habe ich dann extrem eben versucht zu leben. Nach meiner Krankheit, was wahrscheinlich das Scheitern der Ehe dann in Folge verursacht hat, aber jetzt mit meinem neuen Partner, mit Achim, fühle ich mich rundum wohl, weil er einfach mich so akzeptiert, wie ich bin.
Wir sind sehr netter.
Ja,
wirklich netter. Wie sind Sie als Unternehmerin?
Es war viel zu gut, glaube ich. Da bin ich auch so, das Muster wie mit meinem Sohn, dass ich denke, ach komm, dann hau ab, passt schon. So. Da müsste ich auch, um das richtig gut zu führen, müsste ich ein bisschen strenger sein, glaube ich. Aber man muss ja im Leben noch lernen können. Wichtig ist, dass einem bewusst wird.
Das versuchen wir hier am Vormittag heute ein bisschen zu tun, von der ehemaligen Skirennläuferin und inzwischen Unternehmerin Michaela Gerg in Feuer und Flamme.
Feuer und Flamme, Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi.
Ja, der Schnee hat ihr Leben bestimmt, immer und immer. Michi Gerg, Ex-Ski-Weltcup-Siegerin, WM-Dritte und heute begeisterte Skischulbetreiberin. Abseits vom Schnee, wofür sind Sie sonst Feuer und Flamme, wie diese Sendung hier heißt, Michaela?
Sonst Feuer und Flamme für warme Gefilde, weil ich so viel in der Kälte war. Also schöne Urlaube irgendwo in Thailand oder generell für Reisen in wärmeren Gefilden. Bin ich Feuer und Flamme, ansonsten freizeitmäßig gerne beim Golf spielen, was mir unglaublich viel Spaß macht. Aber weniger der Wettkampf dabei, die Golfschläge, sondern mehr einfach das Gesellige. Lernt man so viele nette Menschen kennen.
Ihr letzter großer Urlaub, weil Sie gesagt haben, wärmere Gefilde, wo hat Sie der hingeführt?
Ja, leider habe ich nicht so wirklich viel Zeit für so lange schöne Urlaube immer. Das wäre so ein Ziel für später oder für die nächsten Jahre, nicht für später. Man soll ja nichts aufheben.
Nein, das stimmt.
Wir haben jetzt einen geplant für Frühjahr, nach der Wintersaison in Langkawi, Malaysia.
Ah, schön. Und wie lange dann? Zwei, drei Wochen?
Zwei Wochen.
Mhm. Schön. Eine halbe Stunde haben wir noch mit Ex-Skistar Michaela Gerg aus Lengries zu Südtirols beste Musikmix. Einen ganz schönen Sonntag wünschen wir.
Ja, und im Finale, dem Südtirol 1 Frage-Antwort-Spiel, hier noch einmal die ehemalige Skirennläuferin Michaela Gerg. Nach alledem, was wir heute über sie gehört haben, Hochs und Tiefs ihrer Karriere, diese Krebserkrankung, eine Scheidung, wirklich harten Zeiten, sind Sie heute da angekommen, wo Sie gerne sind, oder?
Fast.
Fast?
Fast.
Also fast, da muss ich jetzt nachhaken.
Fast, weil ich noch nicht einen Weg gefunden habe oder noch nicht das so gemanagt habe, dass ich noch mehr Zeit für mich habe. Das war ja so nach der Krankheit auch das Ziel, einfach immer wieder Zeit für mich zu haben, zu reflektieren oder mal sagen, 14 Tage, ich mache jetzt gar nichts. Aber das ist halt das Schwierige, wenn man dann beruflich irgendwo eingebunden ist, dass man da wieder rauskommt. Und das ist jetzt gerade noch so mein Ziel, dass ich sage, ich manage das mit meiner Skischule und mit meiner Stiftung so, dass ich da auch unabkömmlich bin.
Unser Frage-Antwort-Spiel, das habe ich noch für Sie. Also ich beginne einen Satz und Sie führen ihn bitte für mich zu Ende, so kurz oder lang, wie Sie eben wollen. Schnee zu spüren ist für mich
eins der erholsamsten und tollsten Erlebnisse, die man so im Fühlen haben kann.
Ohne meine Skier bin ich
der Mensch, der ich bin.
Der Ski-Weltcup-Zirkus heute ist für mich
ein Mikrokosmos, der sich unglaublich wichtig vorkommt.
Und wie nahe sind Sie dem Ganzen jetzt noch? Also fahren Sie da manchmal zu Rennen hin? Jetzt, ich meine natürlich Kitzbühel, da nehme ich an, dass Sie...
Kitzbühel, klar, bin ich natürlich dabei, weil es immer ein Highlight ist. Aber mehr Klassentreffen, weil da so viele Ehemalige da sind, die man dann wieder trifft. Ansonsten fahre ich ehrlich gesagt nicht zu Weltcuprennen hin.
Die beste Zeit meines Lebens?
Jetzt.
Mein Tiefpunkt war?
Die Zeit nach meiner Krankheit und Scheidung.
Fröhlich macht mich.
Wenn ich nette Menschen um mich habe, ein Glas Wein vor mir stehen habe und Zeit habe.
Olympia heute ist für mich?
Oh, ein bedenklicher Groß-Event, den man, denke ich mal, wenn man es in Zukunft weiter gestalten will, anders anpacken sollte.
Traurig macht mich?
Die Ungeduld der Menschen.
Ich lese gerade.
Die Weizenwampe.
Was ist das denn?
Über den genmanipulierten Weizen und die Folgen für unseren Körper. Aha. Ganz spannend.
Die Weizenwampe. Mhm. Michaela in drei Worten ist?
Sympathisch, zielstrebig, eine ganz nette.
Immer in meiner Handtasche habe ich?
Chaos.
Was nur wenige wissen von mir ist?
Ich glaube, da gibt's nichts. Ich gebe ziemlich alles preis.
Meinem Sohn wünsche ich,
dass er seinen Weg findet, unabhängig von seinen Eltern.
Und so ein richtig gutes Mittagessen wäre jetzt für mich, wenn wir so uns auf 12 hinbewegen am Mittag.
Entweder ein Kaiserschmarrn, ein richtig guter, oder ein Ladysteak mit Spinat und Bratkartoffeln.
Und kochen Sie selber eigentlich sehr gerne, oder?
Wenn ich Zeit habe, koche ich gern. Ich mag nur nicht so auf Druck und jeden Tag kochen müssen. So.
Vielen, vielen Dank. Das war es eigentlich schon in Feuer und Flamme. Vielen Dank, Michaela Gerg. Einen schönen Winter wünschen wir noch und ganz viel Freude bei allem, was Sie machen.
Ja, vielen Dank. Danke. Auch den Zuhörern und Ihnen alles Gute und dass Sie den Weg finden und Spaß haben im Leben.
Danke schön.
Feuer und Flamme. Das Sonntagsfrühstück auf Südtirol 1. Jeden Sonntag von 10 bis 12. Mit Sarah Bernardi.